Football O'Clock.
He's at the 30. He's at the 20. He won't give it up. Oh, God. Yeah. 2 seconds on the clock.
Football O'Clock. Es ist Zeit. Es ist Zeit für American Football. Es ist Zeit für die National Football League. Es ist Zeit für die Arizona Cardinals, deren Playoff-Chancen während der Bye Week so ganz nebenbei noch weiter nach oben gegangen sind. Es ist Zeit für den deutschsprachigen Vertreter bei den Cardinals. Es ist Zeit für Tight End Bernhard Zajkowicz. Und Bernhard, freue mich einmal mehr, dass du dich jetzt in der Winter Day Football O'Clock Leitung befindest.
Ja, servus, schönen guten Tag.
Bernhard, die Bye Week liegt hinter dir. Wenn du sie mit einem Wort zusammenfassen oder beschreiben müsstest, was wäre dieses Wort?
Entspannend.
Sehr gut. Und normalerweise wäre das jetzt der Zeitpunkt gewesen, wo du eine wohlverdiente Podcast-Pause verordnet bekommen hättest. Vergangenes Jahr hatten wir sogar deren zwei. Aber weil es so gut läuft und weil auch die letzte Folge mit Longsnapper Aaron Brewer so gut angekommen ist und weil wir in dieser Folge so viele kluge Fragen wie schon lange nicht mehr bekommen haben, haben wir uns gedacht, scheiß auf die Pause. Wir machen einfach weiter bis zum bitteren Ende und das ist auch gut so. Die Folge wie immer dreigeteilt. Wir sprechen in Teil 1 über die Arizona Cardinals. Wir sprechen in Teil 2 über unser Thema der Woche. Das ist diese Woche Turf and Cleats und in Teil 3 über alles, was uns sonst noch so in der NFL aufgefallen ist. Und nachdem wir, glaube ich, heute wieder sehr viel Football-Content produzieren werden, allein schon mit den Userinnen und User-Fragen, würde ich meinen, wir legen gleich los, wenn du bereit bist.
Jawohl.
Wir sprechen über dein Team. Das sind
die Arizona Cardinals.
Die Bye Week im American Football, die kommt für manche Teams viel zu früh, für manche Teams genau zur richtigen Zeit, für andere wiederum viel zu spät. Wie war so der Zeitpunkt, dass 6-4 Arizona Cardinals jetzt mal eine Woche Pause zu haben?
Ja, wir haben letzte Woche schon ein bisschen drüber geredet, ob das jetzt gut oder schlecht ist, aber ich meine, im Endeffekt kann man das davor nie sagen und wir werden es alle gemeinsam herausfinden jetzt die nächsten Wochen. Aber ich kann nur von mir persönlich sprechen und für mich persönlich war das auf jeden Fall ein guter Zeitpunkt. Ich meine, die Saison ist jetzt doch schon etwas länger, wenn man mit Trainingscamp und all dem dazu rechnet und das nimmt natürlich auch ein bisschen so seinen Toll am Körper und das spüren alle ein bisschen. Deshalb glaube ich, dass eigentlich ein guter Zeitpunkt war jetzt, wo sie passiert ist. Jeder hat ein bisschen abschalten können mal. Wir haben eh gesagt, nicht zu viel, aber ist schon wichtig, dass man auch ein bisschen wegkommt, um dann so wirklich durchzustarten, weil wir wissen alle jetzt, Ende November, Dezember ist natürlich, da kommen die Money Games, die wichtigen Spiele und da muss man natürlich auch mental voll dahinter sein und mental voll da sein. Und ja, deshalb glaube ich, war gute Zeit einfach, dass alle wieder so ein bisschen Energie tanken konnten, ein bisschen abschalten konnten und jetzt wieder voller Fokus auf Cardinals quasi.
Gibt es irgendwas Lustiges, Kurioses, Spannendes, das sich rund um deine Teamkollegen in der Bye Week entwickelt hat? Vielleicht Spoiler Alert, wir sprechen nachher noch über einen spezifischen Clip, wo wir relativ sicher sind, dass er in der Bye Week entstanden sein muss. Aber irgendjemand, der angekündigt hat, dass er, keine Ahnung, auf seiner Ranch jetzt die Kühe pflegen geht oder irgendjemand, der Mini-Urlaub gemacht hat oder keine Ahnung, einfach nur versucht hat, 48 Stunden durchzuschlafen, irgendwas, das in den letzten Tagen passiert ist, das da in Erinnerung bleiben wird?
Ja, ich meine, die normalen Sachen natürlich, so ein paar Leute waren jagen und so, was irgendwie ganz spannend oder interessant ist und manche Leute waren halt in verschiedenen Cities, viele waren einfach nur daheim und haben sich entspannt, aber ich glaube, so das Lustigste oder so ist, und gefühlt kommt immer die lustigste Story von meinem Titan-Coach. Deshalb, ich weiß nicht, ob der da manchmal ein bisschen übertreibt oder nicht, aber wir haben halt alle so geredet, ja, was habt ihr gemacht in der Bye Week, wie war's, bla bla bla. Und dann war er so, ja, meine Bye Week war eigentlich sehr scheiße. Alle meine Kinder waren krank und haben mehr oder weniger Strahl geschrieben. Und das hat er dann halt noch sehr bildlich ausgeschmückt und so. Das war auf jeden Fall sehr lustig und er verdient sich vielleicht auch die Krone für lustigste Story aus der Bye Week.
Der arme Ben Steele, der bekommt da ganz viel Mitleid. Das ist nämlich tatsächlich so, wenn ein Kind krank ist, dann kannst du mit an sicher grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass es dann irgendwann auch beim zweiten, gegebenenfalls dritten passiert und du kriegst dann selbst auch noch was angehängt. Take it from someone who might know. Deswegen hoffe ich sehr, dass im Hause Steele die Speiberei, Kotzerei jetzt so wieder eingestellt wurde. Vielleicht kannst du uns ja dann nächste Woche kurzes Update geben. Aber als es jetzt irgendwie so back to work ging und die ersten Interview-Snippets aus der Cardinals Organization sind auf Social Media auch schon wieder hochgespielt worden, was war so die Message von Jonathan Gannon und dem Staff?
Ja, einfach, dass wir jetzt quasi Round 11, also ein einziger Round 11 oder was auch immer für ein Spiel das gerade für uns ist. Und
geil, wie bei einem Boxkampf.
Ja, genau, weil im Endeffekt ist egal, ob du eine Woche gewinnst oder nicht, sondern es zählen natürlich alle Spiele. Aber das Wichtige dabei eben ist, dass man sich dann trotzdem auf jeden Kampf und Anführungszeichen spezifisch vorbereitet und konzentriert und einfach, dass das der Hauptaugenmerk ist. Deshalb die Message war einfach, okay, jetzt back to business, so in die Richtung. Also wir sind jetzt wieder da, alle wieder ausgeruht. Wir hatten so einen extra Monday mehr oder weniger, wo wir ein Practice hatten, obwohl man normalerweise am Montag ja nicht am Feld ist mit Football quasi. Deshalb, ja, das war gut, war natürlich nicht ultra anstrengend oder irgendwas, weil wir gerade alle wieder zurückgekommen sind, aber das war auf jeden Fall gut, wieder ein bisschen in den Flow reinkommen und jetzt Mittwoch, Donnerstag, Freitag einfach wieder die Routine finden und hoffentlich wird das nicht allzu schwer für die meisten Leute, sondern das eben gleich wieder so wie vor 2-3 Wochen ist, wieder zurück in die Routine und dann ein wichtiges Spiel am Sonntag spielen.
Das wichtige Spiel gegen einen Kontrahenten, der am vergangenen Sonntag im Einsatz war, nämlich die Seattle Seahawks, noch dazu in einem Divisionsduell mit den San Francisco 49ers, dass sie mit einem Last-Second-Drive oder einem Drive angeführt von Geno Smith und dann aus einem Touchdown für sich entscheiden konnten. Der andere Divisionsrivale, die Rams, ebenfalls erfolgreich bei den New England Patriots. Wie viel von diesen beiden Duellen und vor allem vom NFC West Clash Seahawks gegen 49ers hast du aktiv mitbekommen?
Das Spiel habe ich schon versucht so zu schauen, natürlich auch in der Bye Week mal ein bisschen abschalten und all das, aber ich habe es ein bisschen mitgeschaut und auch jetzt am Montag haben wir schon ein bisschen drüber geredet. Man muss natürlich dazu sagen, dass die Coaches natürlich auch eine Bye Week hatten, deshalb man glaubt immer, okay, in der Bye-Week, dann haben die am Montag schon alles ready und geben uns den ganzen Gameplan am Montag und so, aber so ist es nicht. Also die haben natürlich auch ein bisschen entspannt und aber wir haben ein bisschen geschaut und wir wissen, dass die Seahawks ähnlich wie die Jets, die kommen jetzt von dem Win, weißt du, die sind heiß. In unserer Division ist eigentlich noch alles offen und jetzt, wo die ganzen Division-Spiele kommen, weiß natürlich jeder, dass es ums Eingemachte geht und dass es jetzt halt einfach zählt. Und deshalb, also ich denke, die Spiele, die jetzt kommen, werden auf jeden Fall harte Spiele, aber auch gute Spiele. Und wir werden sehen, was die Seahawks uns liefern quasi, was die mitbringen. Aber wir wissen, was wir für ein Football spielen und eben das müssen wir eben schauen, dass wir jetzt in dieser Woche einfach wieder in unsere Routine reinkommen, unseren Football spielen und dass wir quasi der Fokuspunkt sind.
Trotzdem wird man die Seahawks natürlich auch unter dem Hauptaugenmerk analysiert haben, sich angesehen haben, weil man weiß, dass man in zwei der nächsten drei Wochen gegen sie spielen wird. Und ich finde sowas dann immer total spannend, wenn so Divisionsduelle so nah beieinander liegen, was sich dann auch vom ersten auf das zweite Duell tut und was sich beide Mannschaften eben vorher denken, was es, wen es zu neutralisieren gilt. Was sind so Schlüsse, die du jetzt ziehen würdest, worauf es ankommen wird gegen Seattle mit dem, was du auch von ihnen gegen die Niners gesehen hast?
Wie gesagt, wir versuchen immer eigentlich zu schauen, dass wir uns mehr auf uns konzentrieren, weil wir wissen, dass wenn wir unseren Football dem Gegner aufzwingen können, dann haben wir eigentlich in jedem Spiel eine Chance. Und das ist halt einfach für uns in der Offense jetzt zum Beispiel unser Run-Game und einfach unsere Execution, dass wir keine Fehler machen, sprich Turnovers, und einfach cleanen Football spielen und als Mannschaft generell, dass wir halt einfach einen höheren Motor haben als sie, was eigentlich kein Problem sein sollte jetzt nach der Bye Week. Wir wissen natürlich, dass die Seahawks ein gutes Team sind. Wie gesagt, die haben jetzt gerade gewonnen. Das heißt, auch bei denen ist jetzt halt gerade ein bisschen so das Momentum da. Und ich glaube, es ist ein guter Test und auch ein gutes Spiel für uns eben jetzt nach der Bye Week. Okay, vielleicht sind manche noch so ein bisschen in der Bye Week mit dem Kopf. Deshalb jetzt einen guten Gegner, wo wir quasi wirklich ein gutes Spiel abliefern müssen, ist, glaube ich, gut für uns, als wenn wir ein Team spielen würden, wo eh jeder sagen würde, ah ja, das haben wir eh quasi gewonnen. Einfach, dass eben die Attention da ist in der Woche und dass jeder wirklich weiß, okay, das wird kein Zuckerschlecken. Aber ja, wie gesagt, also wir versuchen uns immer mehr auf uns zu fokussieren und einfach die kleinen Sachen richtig zu machen und der Rest sollte dann auch passen.
Ob das gepasst hat, werden wir heute in einer Woche wieder an dieser Stelle dann auch rückblickend betrachten können. Nachdem wir jetzt aber schon ein Weilchen nicht mehr über ihn gesprochen haben und sich sein Comeback endlich abzeichnet, beziehungsweise sein Debüt überhaupt auf NFL-Rasen beziehungsweise Turf, Darius Robinson, Defensive Lineman, Edge Rusher, der sich anschickt, gegen Seattle sein erstes NFL-Spiel zu absolvieren. Was für einen Typ Defensive Lineman beziehungsweise Rusher bekommen die Cardinals da dazu?
Ja, voll. Also auch nicht nur er. Also ich glaube, die Bye Week aus dem Grund ist auch super gelegen. Ich meine, wir hatten Jalen Thompson hat sich verletzt. Jonah wird zurückkommen, unser Right Tackle. D-Rob wird hoffentlich auch jetzt demnächst wieder zurückkommen. Ich habe gelesen, dass der JG in einem Interview gemeint hat, ja, wir haben jetzt nicht wirklich eine Timeline für ihn und so. Wir sehen ihn zwar immer trainieren und er schaut schon so aus, als würde er gut laufen und all das, aber ist natürlich immer die Entscheidung vom Front Office und von dem Medical Staff, so wann sie ihn wirklich dann zurückbringen wollen. Aber falls er am Feld stehen wird, ist auf jeden Fall zu erwarten, dass er einfach mit seiner körperlichen Präsenz schon mal einen Unterschied macht. Im Run-Game, also in der Run-Defense, sollte er auf jeden Fall einen Instant-Impact haben. Ob er dann im Pass-Rush und so auch gleich aufscheinen wird, das werden wir sehen. Aber ja, ich meine, wir dürfen nicht vergessen, er hat immer noch kein Regular-Season-Spiel gespielt. Er wird sicher eine Zeit brauchen, bis er sich quasi wieder wohlfühlt, vor allem nach dieser langen Verletzungspause. Aber ja, es wäre auf jeden Fall gut, ihn wieder am Feld zu haben. Ich habe vor kurzem mit ihm geredet, so wie es ihm geht und all das. Weil das ist immer ein bisschen komisch, weißt du, wenn sich Leute verletzen, dann sind die nicht mehr so ganz Teil vom Team, weil die dürfen nicht mit uns trainieren und all das. Deshalb ist manchmal da ein bisschen schwer, so in Kontakt halt auch irgendwie zu bleiben oder dass sie sich nicht ausgeschlossen fühlen. Aber auf jeden Fall habe ich ihn gefragt, wie es ihm geht und so, und seine Antwort war einfach nur, ich hoffe, dass die nicht auf mich vergessen und so. Deshalb, ich glaube, der ist auch heiß, einfach zu spielen und denen zu zeigen, warum sie ihn in der ersten Runde gedraftet haben. Und ich glaube, das sind gute Voraussetzungen einfach, dass er ein gutes Comeback haben wird. Und ich finde es auch gut, dass die Cardinals sich Zeit gelassen haben und da nichts überstürzen wollten. Und deshalb, ja, also ich glaube, es steht nichts im Wege, dass er ein gutes Comeback hat, ob es jetzt diese Woche, nächste oder wann auch immer sein wird. Aber ja, ich freue mich auf jeden Fall schon darauf und er ist sicher eine große Unterstützung für unsere Defense.
Und das zeigt schon auch, wie volatil die Situation ist. Du mit deinen guten Einblicken in die Organisation weißt selber nicht, ob und wann es soweit sein wird. Alles, was ich bisher gelesen habe, ist tatsächlich, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass er am Sonntag spielen wird. Aber wie gesagt, letztlich entscheiden Coaches, Medical Staff und das ist auch gut so. Was auch gut ist, im Sinne von lustig, ist ein Video, das mir heute in die Timeline gespielt worden ist, dass Kyler Murray an einem Pizzastand in New York zeigt und er im Gespräch mit einem offenbar Schweizer Staatsbürger, tauschen sich da ein klein wenig über die Qualität der Pizza aus. Und das Video gibt es auch in den Shownotes des Podcasts zu finden, wer sich das ansehen möchte. Und der gute Kollege aus der Schweiz hat keine Ahnung, wer ihm da gegenübersteht. Das ist einfach eine Casual Conversation, wie sie an jedem Wiener Würstelstand, an jedem Pizzastand, an jedem Imbestand dieses Planeten stattfinden könnte. Nur, dass eben der eine millionenschwer und in den USA ultra populär ist und der andere eben nicht. Dass du den Clip gesehen hast und wir vermuten stark, und das war der Spoiler Alert von vorher oder der kleine Tease, dass es sich in der Bye Week zugetragen hat. Vielleicht ist es auch ein Clip, der aus welchen Gründen auch immer durch die Algorithmen wieder hochgeschwemmt worden ist. Aber hast du den Clip gesehen hast, was hast du gedacht?
Ja, funny auf jeden Fall. Also man kennt den Kyler ja mehr als so einen ruhigeren Typen, ein bisschen reserviert und all das. Deshalb fand ich es eigentlich ganz cool, dass er die Konversation da aufrechterhalten hat. Aber ja, war funny. Vielleicht auch für ihn ganz entspannend, wenn er mal mit wem redet, der ihn jetzt nicht unbedingt kennt oder irgendwas von ihm will. Ich kann mich erinnern, vor ein paar Wochen war irgend so ein Video von ihm, wo er jemanden halt ein Jersey unterschrieben hat und dann war er so, hey, kann ich dich küssen? Und dann war ich so, oh mein Gott, weißt du, der ist ultra unangenehm. Und deshalb ist, weiß nicht, vielleicht für ihn auch irgendwie ganz entspannt, einfach wenn er da seine Pizza essen kann und mit dem einfach ein bisschen Smalltalk haben kann, ohne dass er sagt, warte, du bist Kyler Murray, kann ich vielleicht eine Unterschrift oder so? Deshalb, ja, war sehr cool zu sehen einfach, ja.
Bin gespannt, ob der Kollege aus der Schweiz jemals rausfindet, wer ihm da tatsächlich gegenüber gestanden ist. Wir werden es vielleicht nie erfahren. Was wir in jedem Fall erfahren werden oder was wir an dieser Stelle jetzt schon sagen können, wir werden uns im Laufe dieser Staffel vom We Today Football O'Clock noch einmal in einem Thema der Woche ausführlicher über Kyler Murray unterhalten. Wir haben das vergangenes Jahr schon getan. Wir werden das aber diese Saison noch einmal tun. Vor allem auch mit den bisher gezeigten Leistungen ist ja dann doch immer wieder zu lesen, dass er den besten Football seiner Karriere spielt. Und da möchten wir dann auch per Deep Dive auf die Hintergründe des Ganzen eingehen. Deep Dive, gutes Stichwort für unseren zweiten Teil, das Thema der Woche. Das ist ein Herzensthema für mich, weil für meine Begriffe viel zu wenig darüber gesprochen wird und diese Aspekte auch viel zu wenig Beachtung finden. Es gibt niemand Besseren, der da darüber parlieren könnte, als du. Turf and Cleats heißt es in unserem
Thema der Woche.
Wir beginnen wie immer bei Winter Day Football O'Clock sehr basal. Wir etablieren mal Begriffe und dann versuchen wir daraus auch Wissen zu kreieren. Jetzt wird Turf so lose verwendet und viele glauben, das ist dann der Rasen. Dann gibt's aber tatsächlich den Artificial Turf. Ist es zulässig, Turf mit vielleicht Spieloberfläche oder Spieluntergrund zu übersetzen? Was ist Turf?
Ja, voll. Also ich glaube schon, dass man das so sagen kann. Also egal, ob man auf Kunstrasen oder Rasen spielt, sagt man hier drüben halt Turf. Also ich glaube, wenn man in Österreich spielt, dann sagt man auch nicht, oh, wir spielen heute auf Kunstrasen. Dann sagen wahrscheinlich auch alle, wir spielen auf Rasen. Egal, ob es Gras oder halt Artificial Turf ist. Also ja, Turf ist einfach das Spielfeld, mehr oder weniger, egal aus welchem Material quasi.
Was für verschiedene Turfs gibt es? Einfach, dass wir mal die Bandbreite kennenlernen.
Also es gibt den Rasen, und ich bin leider kein Groundkeeper oder so, aber ich denke mal, da gibt es auch noch viele Unterschiede zwischen Fußballrasen, Footballrasen, Rugbyrasen, was auch immer, wie lang das Gras selber dann ist. Aber es gibt auf jeden Fall eben den natürlichen Rasen, Gras, und dann Kunstrasen. Und bei Kunstrasen, glaube ich, gibt es eigentlich nur zwei Unterschiede, eben diesen harten. Damals gab es ja diesen AstroTurf oder so noch, wo wirklich Beton dann drunter irgendwie war. Den gibt es ja Gott sei Dank nicht mehr. Jetzt ist es so weicher und ich glaube, da gibt es eigentlich nur die Unterschiede, dass es entweder mit Kork ist oder halt wirklich so Plastikgranulat. Aber ja, Kunstrasen und Rasen quasi.
In den Shownotes dieses Podcasts findet ihr einen Link, der so die verschiedenen Typen von Turf auch in den Stadien reiht, also welche auf Natural Grass tatsächlich vertrauen, welche mit einem Artificial Turf ausgestattet sind. Und da gibt es dann nochmal eine kleine Untergruppe, die auf einen etwas besonderen Kunstrasen vertraut. Was sind die Unterschiede für dich jetzt, wenn es darum geht, auf Gras zu spielen oder auf Artificial Turf? Worauf achtest du da?
Ich meine, abgesehen davon, wie sich's anfühlt, also wie man, weil Gras hat natürlich einen Geruch und all das, also abgesehen von den Sachen, wie man sich fühlt, wenn man auf natürlichem Gras verglichen mit Kunstrasen spielt, weil da natürlich keine Gerüche oder irgendwas ist, ist es natürlich, wie fühlt sich's an, wenn man läuft oder wie fühlt sich's an, wenn man springt und all diese Sachen. Und also ja, das ist quasi der Unterschied. Natürlich, manche vielleicht spielen sogar lieber auf Kunstrasen, weil sie vielleicht weniger rutschen, weil einfach der Rasen überall gleich konstant ist, also wie grippy und wie lang das Gras ist, gibt keine Löcher, also so bei normalem Rasen, umso länger das Spiel ist, umso mehr Löcher sind dann natürlich auch im Rasen. Also es ist konstanter, der Kunstrasen, deshalb kann ich mir vorstellen, dass vielleicht manche auch tatsächlich lieber drauf spielen, aber der natürliche Rasen, der hat einfach so einen, ja, so ein bisschen so einen Flair natürlich auch. Und ich glaube, es ist auch safer, auf dem zu spielen. Abgesehen jetzt von den ganzen Knieverletzungen und so, was man immer hört, dass die Leute quasi stecken bleiben im Kunstrasen. Aber ich glaube auch für Kopfverletzungen, also der normale Rasen ist ein bisschen weicher, der bounced nicht so. Und bei jedem Tackle landet man natürlich am Boden. Und wenn der Rasen ein bisschen mehr nachgibt quasi, weil er eben aus Erde besteht und nicht aus so einem gummimäßigen Ding, wo dann nochmal alles springt quasi, ist es vielleicht auch ein bisschen safer. Deshalb, ich spiele lieber auf Rasen, einfach weil es für mich fühlt sich halt einfach natürlich an und ich weiß, okay, so und so fühlt sich das an. Aber ich habe auch kein Problem mit Kunstrasen. Ich meine, ich bin mein Leben lang eigentlich auf Kunstrasen aufgewachsen bei den Vikings, deshalb ist das für mich auch relativ normal. Aber so, wenn es ums Tackeln geht und so, da bin ich lieber auf normalem Rasen, weil man keine Turf Burns und also diese ganzen, man sieht voll oft die Running Backs, wenn sie dann diese Tapes über den Ellbogen oder quasi über den ganzen Arm haben. Einfach weil, wenn man halt auf Plastik landet, was es ja im Endeffekt ist, dann schürft man sich halt viel schneller auf und all das. Ja, andererseits vielleicht auch wieder, wenn man auf Kunstrasen spielt, spielt Wetter vielleicht dann auch nicht so eine große Rolle, außer es ist sehr kalt. Also wenn es sehr kalt ist, dann ist Kunstrasen sehr unangenehm, weil er halt einfach ultra hart ist dann und die Erde halt nicht so schnell abkühlt auf dem natürlichen Rasen. Aber wenn es regnet und so, dann ist vielleicht der Kunstrasen auch wieder besser. Also ich kann mir vorstellen, dass es viele verschiedene Situationen gibt, wo das eine dann vielleicht besser als das andere ist. Und deshalb ist es auch irgendwie so eine Personal Preference. Und aus dem Grund kann ich mir auch vorstellen, dass manche Teams halt einfach sagen, ja, aber es ist halt einfach besser, Kunstrasen zu haben und deshalb wollen wir das nicht ändern. Deshalb, ja, wird vielleicht so eine ewige Debatte sein, was besser ist und was nicht.
Ist, glaube ich, überall im American Football, dass man sich solche Bedingungen natürlich auch irgendwie zum Vorteil machen kann, aber weil du die letzten Jahre auch das Vergnügen hattest, in der Preseason in Arenen und Stadien zu spielen, wo Artificial Turf liegt, dieses Jahr auch bei den Joint Practices, wobei ich nicht weiß, ob da vielleicht auch eines im Stadion stattgefunden hat, oder das Preseason-Spiel gegen die Indianapolis Colts in jedem Fall. Vergangenes Jahr war es gab es ein Preseason-Spiel in Minnesota und du hast im Sommer, als ihr gemeinsam bei einem Winter Day Game Day in der European League of Football gastieren durften, gemeint, wenn du dich im Rahmen der Indies beziehungsweise auch der Warm-Ups am Feld vorbereitest, dann spürst du den Rasen, den Untergrund erstmal ganz gerne. Wie verläuft dieses Spüren für dich und wie ist das dann tatsächlich, wenn der Untergrund künstlich ist, nämlich mit Artificial Turf?
Ja, ist irgendwie ein bisschen schwer zu erklären. Also für mich persönlich, auch aus dem Grund, weil wir halt, und ich glaube, jedes Team trainiert, weiß ich nicht, wahrscheinlich nicht jedes Team, aber jedes Team, wo wir quasi Joint Practice und so hatten, war das Trainingsgelände dann auch echtes Gras. Was ich, glaube ich, auch sehr wichtig finde, weil Kunstrasen ist schon, also wenn man auf Kunstrasen läuft und halt Stop-and-Go-Movements und so macht, spürt man schon, dass das bisschen schwerer auf den Knien und den Gelenken ist, halt einfach durch diese Vibrationen, die es halt gibt beim Kunstrasen. Deshalb vielleicht bin ich mittlerweile einfach ein bisschen mehr gewöhnt an den Rasen. Aber was halt bei mir so ist, ist, immer wenn ich am Kunstrasen spiele, dann fühlt es sich halt so an, als würde der Glied bisschen so mitrutschen über diese Granulatstücke und so. Deshalb es fühlt sich nicht ganz so grippy an manchmal. Was aber komisch ist, weil es gibt dann immer diesen Moment, wenn man aus einem Break rauskommt oder was auch immer, wo dann der Kunstrasen so wirklich so greift. Also es kann ein bisschen nicht slippery oder rutschig was sein, aber man spürt einfach, dass sich der Schuh noch so ein bisschen bewegt und dann gibt es diesen Moment, wo er quasi zugreift. Oder so fühlt sich's für mich halt zumindest an. Und das ist beim Rasen halt nicht. Beim Rasen entweder rutschst du weg oder du steckst halt gleich dort, wo du deinen Fuß hinstellst. Und aus dem Grund einfach habe ich das halt einfach gern vorm Spiel, dass man einfach ein paar so Breaks macht und ein bisschen läuft und einfach ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt, wie fühlt sich der an. Weil auch jeder normale Rasen fühlt sich natürlich anders an als den man daheim hat. Einfach, dass man ein bisschen so ein Gefühl dafür bekommt. Dann im Spiel. Und vielleicht ist das der Grund, dass man eben im Spiel dann einfach nicht daran denkt, weil wenn man davor noch nicht irgendwie am Rasen war oder was auch immer und dann das erste Mal Fullspeed rennt während dem Spiel, dass man dann halt nicht dran denkt und sagt, oh, kann ich jetzt so breaken oder, und deshalb mache ich das halt gern davor, dass ich so ein bisschen so ein Gefühl dafür habe, wie aggressiv kann ich in die Breaks reingehen oder sollte ich vielleicht doch einen anderen Schuh anziehen, mit dem das besser funktioniert und ja, einfach. Ich glaube so einfach, dass man sich halt wohlfühlt und sagt, okay, ich weiß, wie sich der Boden anfühlt und dann einfach ohne Denken halt spielen kann einfach.
Zum Schuhwerk werden wir gleich noch kommen. Möchte noch mit auch ein paar Userinnen, User-Fragen beim Thema Untergrund, dem Turf bleiben. Und da sind extrem viele reingekommen. Wir werden leider nicht alle antworten oder beantworten können, aber versuchen vielleicht mal die wichtigsten, die jetzt nicht wir auf unserer Agenda hatten, dennoch abzuarbeiten. Und eine, die immer sofort ins Auge gestochen ist, lautet, bereiten sich die Spieler auf unterschiedliche Rasen unterschiedlich vor?
Ja, voll. Also ich meine, hauptsächlich ist das natürlich eben im Schuhwerk, bis auf eben diese kurze Zeit davor. Also wenn man jetzt ein Auswärtsspiel hat, trifft das natürlich meistens dann zu, weil man eben nicht die ganze Woche auf dem Rasen trainieren kann oder schon öfters auf dem Rasen gespielt hat, wo man weiß, okay, so und so fühlt sich der an, das und das muss ich machen, dass ich gut spiele auf dem Rasen. Deshalb in der Woche vor einem Auswärtsspiel natürlich kann man mit den Equipment-Managern reden und wenn es wirklich ein großer Unterschied ist, dann ist es auch oft so, dass die quasi vom Head-Coach gebeten werden, mit uns schon zu reden und eben Vorschläge zu bringen, quasi, okay, vielleicht solltet ihr die und die Schuhe tragen, weil der Rasen ist halt einfach anders, als den wir gewöhnt sind. Aber ja, also hauptsächliche Adjustments eben bei den Schuhen, so wenn wir wissen, okay, wir spielen auf einem eher feuchteren Rasen, der eher slippery ist, versucht halt die anderen Schuhe mit den größeren Stollen zu nehmen oder so und das wäre dann etwas, was man dann unter der Woche zwar auf dem eigenen Rasen quasi probiert, aber einfach nur, dass man eben ein Gefühl hat, wie fühlen sich die Schuhe halt am Schuh an, weil es halt schon einen Unterschied macht, wie groß die Stollen sind und diese Sachen. Aber so wirklich kann man es dann halt erst wissen, wenn man den Rasen unter den Füßen hat. Und deshalb oft, wenn wir so Auswärtsspiele haben oder auch jetzt, umso länger die Saison geht, umso rutschiger wird der Rasen bei uns im Heimstadion. Und auch im Trainingsgelände und eben umso länger die Saison geht, umso mehr stellen die Leute um bei uns auf Seven Starts, also mit den längeren Stollen. Und ja, deshalb die meisten haben dann zwei Schuhe dabei oder halt mindestens zwei Schuhe eben mit den langen Stollen und den kurzen Stollen, wenn eben davon ausgegangen wird, dass der Rasen rutschiger ist, sodass wenn die Spieler sagen, na, ich will einfach mit meinem normalen Schuh spielen und wenn sie dann ein, zweimal ausrutschen, dass sie die Möglichkeit halt haben, okay, ich habe den Schuh schon einmal angehabt, so ich weiß, der ist eingetragen, ich kann mir den einfach anziehen auf der Sideline, wenn ich das Gefühl habe, dass es einfach zu rutschig ist.
Lass noch kurz beim Rasen und vielleicht auch den Spielertypen bleiben, nachdem auch das aus der Hörerschaft erfragt worden ist. Gibt's einen Rasentyp, der für bestimmte Positionsgruppen von Vor- oder von Nachteil ist?
Ja, glaube ich schon. Ich meine, ich glaube, das ist wieder sehr, sehr individuell. Also es gibt wahrscheinlich O-Liner, die sagen, oh, ich liebe es, am Rasen zu spielen. Und dann gibt es wieder O-Liner, die sagen, na, ich spiele lieber am Kunstrasen, weil der einfach konstanter ist und ich weiß, was der mir den ganzen Tag gibt, quasi der Rasen. Was man so generell, glaube ich, sagen kann, ist, dass Kunstrasen normalerweise der schnellere Rasen ist. Also weil halt nicht so viel Erde drunter ist und man sinkt vielleicht nicht so viel ein wie auf einem natürlichen Rasen. Und aus dem Grund könnte ich mir vorstellen, dass Receiver oder halt so Skill Positions vielleicht auch ganz gerne auf Kunstrasen spielen, wenn man jetzt mal die Verletzungsrisiken wegnimmt und all das. Einfach weil man halt einfach sein schnellstes Ich quasi präsentieren kann. Und dann eben umso größer die Spieler werden, umso stärker die Spieler werden, umso mehr fühlen die sich, kann ich mir vorstellen, wohl auf dem natürlichen Rasen, weil sie einfach mehr Grip haben. Also dieses Dings, was ich erzählt habe, dass der Kunstrasen gefühlt erst so nach kurz nachdem der Fuß am Boden ist, dann anfängt zu grippen, kann ich mir halt vorstellen, wenn ein O-Liner quasi ankern will, weil der D-Liner einen Bull rusht, also in einen reinläuft, dann haben die lieber, dass der Rasen gleich greift und sie gleich ihre ganze Force in den hinein schieben können, anstatt dass sie vielleicht noch ein bisschen nach hinten rutschen und ja, quasi das Momentum dann nicht so schnell stoppen können.
Jetzt hast du es schon angesprochen, der Rasen im State Farm Stadium, der Rasen auch in der Training Facility nach einer langen Saison oder in einer langen Saison, wo wir auch gerade mittendrin sind, schon etwas in Mitleidenschaft gezogen. Und gerade europäische Football-Organisationen können immer mal wieder ein Liedchen davon singen, weil viele sind zu Gast in eigentlich Fußballstadien, viele sind dann auch immer wieder auf Nomadentum und auch die Vienna Vikings waren da die letzten Jahre in der European League of Football keine Ausnahme, um eine Spielstätte zu finden, wo Football dann letztlich öfters nicht geduldet wird. Und da gab es auch in anderen Orten der European League of Football ziemlich viel Zwist, unter anderem die Hamburg Sea Devils, die in Hannover Spiele absolvieren wollten. Bei einem haben sie die Heimstätte von Hannover 96 umgegraben, wenn ich nicht ganz falsch liege. Es gab aber noch vertraglich ein weiteres Spiel. Dort hat man sich dann dazu entschieden, dass man das Trainingszentrum von Hannover 96 oder das Nachwuchszentrum, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, für die Sea Devils öffnet. Auch dort ist der Rasen umgegraben, vulgo zerstört worden. Und so ist dann irgendwie diese Dynamik entstanden. Footballspieler und Footballspiele zerstören den Rasen. Wenn du sowas hörst, auch eingedenk der Tatsache, dass es jetzt zwei Beispiele waren mit den Vikings und den Sea Devils, die ich genannt habe, aber das im Großen wie auch im Kleinen hundertfach am europäischen Kontinent passiert. Wie stehst du zu dieser Aussage? Footballspiele zerstören Rasen.
Ja, ich meine, natürlich ist da was dran. Also ich meine, in einem Fußballspiel gibt es das ja nicht wirklich. Also die O-Line, die befindet sich eigentlich immer auf der Hash oder zwischen der Hash, also genau in der Mitte vom Spielfeld und die bewegt sich eigentlich nie davon weg, zumindest am Start vom Play nicht. Und dass da dann einfach der Rasen sehr viel mehr verbraucht wird oder zerstört wird als außen, wo die Receiver und so laufen, ist natürlich einfach ein Fakt. Und aus der Hinsicht, ja, kann ich schon sehen, dass es einfach im Fußball nicht gibt. Alle anderen Positionen im Football, abgesehen von O-Line und D-Line, ist natürlich nicht so, weil die laufen auch einfach nur und wenn jemand getackelt wird, dann ist ja nicht so, dass dann ein Riesenloch im Rasen ist oder so. Aber ja, in den Trenches quasi bei O-Line und D-Line sieht man auch immer nach dem Spiel dann einfach, wo quasi diese Spuren dann einfach im Rasen drin sind und ja, wie gesagt, also da auf jeden Fall, ich meine, ich weiß nicht, da kenne ich mich zu wenig aus, was für eine Riesenaufgabe das dann ist für einen Groundkeeper, ob man das hinkriegen kann wieder, ob man einfach die Rasenteile wieder reinsteckt und einmal drüber gießt und dann passt alles wieder. Aber es ist auf jeden Fall eine Herausforderung quasi für die Ground Crew. Bei uns ist es so, dass zum Beispiel Wetter auch eine Rolle spielt. Also bei uns spielt ja sonst keiner auf dem Rasen hier im State Farm Stadium und deshalb eigentlich ist genug Zeit, das dann alles wieder hinzubekommen. Und bei uns ist das größere Problem die Rasenart, wenn sich das Wetter eben ändert. Also umso tiefer man in den Winter reingeht, bräuchte man eigentlich eine andere Rasenart, glaube ich dann. Und eben diese Umstellung verursacht dann quasi, dass das Spielfeld halt rutschiger ist, einfach weil es eine andere Rasenart ist, die halt im Winter besser überleben kann.
Eine Wissenschaft für sich, was den Rasen anbelangt, den Turf, was aber auch eine Wissenschaft für sich ist, ist der Cleat. Und natürlich klären wir auch hier erstmal die Frage ganz grundsätzlich, was das ist. Und vielleicht auch gleich, wie er sich unterscheidet von zum Beispiel einem Fußballschuh, den hierzulande oder in deutschsprachigen Gefilden wahrscheinlich viel, viel mehr auch schon mal selbst getragen haben als jetzt ein Football-Cleat. Wo sind da die großen Unterschiede? Fußballschuh, Football-Cleat?
Also ich glaube, der größte Unterschied ist, bei einem Fußballschuh ist oben die Oberfläche, also wo die Zunge ist vom Schuh und also generell oben, ist alles halt sehr flach. Einfach, dass die den Ball halt gut kontrollieren können und all das, dass nicht der Schnürsenkel irgendwie im Weg ist und so. Und sowas spielt halt gar keine Rolle im Football. Deshalb wird da auch nicht wirklich Augenmerk drauf gelegt, ob die Oberfläche jetzt rau oder glatt oder was auch immer ist. Und eben die Unterseite vom Schuh ist, glaube ich, relativ ähnlich. Da gibt es natürlich auch Unterschiede. Zum Beispiel beim Football, jeder kennt sie diese Mid- oder High-Cleats, wo quasi der Schuh auf der Seite über den Knöchel oder bis zum Knöchel rauf geht, was dabei helfen soll, dass der Knöchel halt stabiler im Schuh drinnen sitzt. Und sowas gibt es im Fußball halt auch gar nicht. Also ich habe noch nie einen Fußballspieler gesehen, wo der Schuh quasi über den Knöchel geht, sondern das sind alles so Low-Cut-Cleats, wo es unterm Knöchel quasi aufhört schon, der Schuh. Das ist ein großer Unterschied, was halt die ganzen O-Liner und generell die größeren Positionen verwenden im Football. Und die Unterseite ist eigentlich relativ ähnlich, aber vor allem die Nike-Schuhe zum Beispiel, die haben auch, also da schauen die Stollen, sind nicht rund, so wie ein Fußballstollen halt einfach, sondern die sind so länglich und das soll dabei helfen, dass man eben mehr Traction im Boden hat und all das. Ich bin nicht so ein großer Fan von denen. Ich mag die normalen Stollen lieber. Die Adidas-Schuhe haben generell diese normalen Stollen, wo es dann auch wieder Unterschiede eben zwischen den Seven Stars, also den längeren, und den normalen Stollen gibt. Aber die meisten Footballspieler spielen eigentlich mit solchen, jetzt sind so längliche Stollen irgendwie, also viele längliche Stollen statt einfach nur 9 oder wie viel auch immer auf einem normalen Fußballschuh sind, die geraden Runden. Deshalb wäre das vielleicht auch ein Unterschied. Aber generell, also Schuhe im Football sind ein bisschen mehr so clunky und einfach größer, schwerer, weil es halt nicht so wichtig ist, wie schnell dein Bein quasi auf den Fußball schwingen kann. Und im Fußball wird halt geschaut, dass das alles ultra leicht ist und eine glatte Oberfläche und dass die halt den Ball kontrollieren können einfach.
Wie viele verschiedene Cleats gibt es? Du hast jetzt den Seven Stud angesprochen. Wie viele dieser vielleicht auch Maßeinheiten gibt es?
Ja, 1000, glaube ich. Also so, also es gibt allein schon zwischen Adidas, Nike, was gibt's noch, Reebok oder so, wahrscheinlich. Allein da schon, also wir kriegen immer so eine riesen Liste am Anfang von der Saison von unseren Equipment Managern, wo wir uns dann quasi aussuchen können, und die haben alle auch so Ratings, okay, wie stark ist die Traction, wie stark ist die Stability in dem Schuh. Aber weil das halt einfach alles so individuell ist, müsste man eigentlich jeden Schuh irgendwann mal probieren, aber das macht natürlich keiner. Deshalb die meisten haben dann halt so ihre Schuhe, die ihnen einfach passen, und die kriegen sie dann auch einfach immer. Also die, das sind alles so kleine Variationen, eben die verschiedenen Glied-Arten, eben diese Seven-Start oder die normalen Starts. Das ist, glaube ich, der einzige Unterschied einfach, wie groß und dick einfach die Starts sind oder die Stollen. Aber ja, man könnte da ewig lang Schuhe ausprobieren und keine Ahnung was. Und es gibt auch viele Leute, die sehr viele verschiedene haben, wie die ausschauen und all das. Aber der Boden, also ich weiß gar nicht, wie man es nennt, aber unten eben, wo die Stollen sind, das ist meistens dasselbe. Also da hat jeder eine Präferenz, wie die sein sollen. Und nur der Schuh rundherum ändert sich dann eigentlich, aber die Stollen sind, oder der Untergrund ist dasselbe dann eigentlich bei jedem Schuh.
Weil es aus der Userschaft kam, haben die Spieler fürs Training und Spiele unterschiedliche Schuhe?
Ja, doch. Also zum Beispiel, ich in der Preseason schaue immer, dass ich eineinhalb habe, mit dem ich trainiere, wo es wurscht ist, wie die ausschauen, und die leiern ja dann auch so ein bisschen aus, aber fühlen sich halt einfach gut an meinem Fuß. Und dann fürs Spiel halt einen, den du nur beim Spiel trägst oder halt vielleicht ein, zwei Trainings in der Woche davor, dass sich halt, dass sie eingetragen sind, aber die halt einfach ein bisschen steifer sind und weiß nicht, besseres Feedback halt irgendwie kriegst, weil sie halt neuer noch sind. Und ja, also so Leute, zum Beispiel der Trey, wenn man in den seinen Locker schaut, dann stehen da 15 Schuhe drin und vor jedem Spiel schaut er halt dann rein, okay, welchen will ich jetzt anziehen? Ja, aber vieles davon ist dann halt auch, okay, spielen wir mit roten Jerseys oder spielen wir mit weißen Jerseys, und die schauen halt, dass dann alles cool ausschaut und so. Und ich glaube, da geht's dann weniger drum, okay, mein Knöchel fühlt sich ein bisschen steif an diese Woche. Ich schaue lieber, dass ich die härteren Schuhe oder was auch immer anziehe, sondern da ist dann mehr halt einfach, okay, ich will einfach gut ausschauen beim Spiel, und der Rest ist mir eigentlich egal.
Was mich nämlich da interessiert hätte, ist, ob das die Equipment Manager sind, dass diese Liste angesprochen, die sie dann aushändigen, oder ob es auch die Spieler sind, die für diese Schuhe verantwortlich sind. Also dass jetzt beim Homelocker, bei einem Trey McBride 15 verschiedene Paare stehen, das mag schon sein, aber wenn es jetzt zum Beispiel nach Seattle geht, es gibt auch noch ein Auswärtsspiel, das bei den Carolina Panthers dort mit Natural Grass ansteht. Und wenn man vielleicht gesagt bekommt, du, ihr müsst auch durchaus auf Wetterkapriolen oder jede Witterung euch vorbereiten, wessen Verantwortung ist es dann, dass eine Bandbreite an Schuhen eingepackt wird, an Cleats, die allem standhält? Ist es der Spieler? Ist es der Equipment Manager? Ist es eine Mischung aus diesen beiden, die sich da absprechen müssen? Wie funktioniert das?
Es ist schon so ein bisschen eine Mischung natürlich. Also du kriegst halt immer diese Tasche hin, bevor du fliegst, wo alle deine Sachen drin sind, und die packen halt für dich ein. Meistens packen sie eben einen Seven-Start und einen normalen an, wenn wir auf normalem Rasen spielen. Wenn nicht, dann packen sie einfach zwei Schuhe ein, wo sie wissen, okay, die trägst du. Was auch so, also die wissen genau, welche Schuhe jeder trägt und welchen Style und all das. Deshalb, die packen das eigentlich immer ein. Und wenn du dann dir denkst, okay, ich will lieber eine größere Auswahl mithaben oder ich weiß noch nicht ganz genau, welchen Schuh ich anziehen will, dann kannst du natürlich einfach so viele Schuhe eigentlich, wie du willst, solange halt die Tasche nicht überfüllt ist, da einpacken. Aber am Ende des Tages natürlich kommt es auf dich drauf an. Ich meine, die könnten auch drauf vergessen und dann hast du den Schuh, den du eigentlich haben willst, nicht dabei. Und ja, das war einmal letztes Jahr. Es war Freitagstraining, und am Freitag sind sie geflogen, und wir kommen rein vom Walkthrough, und der Trey schaut nochmal durch seine Tasche durch, und dann fehlt halt genau der Schuh, den er eigentlich anziehen wollte beim Spiel, und er war aber auch nicht in seinem Locker, und dann ist er ein bisschen Stress gewesen. Dann hat er mit 5 Equipment-Typen geredet, so, hey, wo ist der eine Schuh, ich will unbedingt mit dem spielen, und dann haben die ihm natürlich geholfen beim Finden und so. Also am Ende des Tages ist es natürlich am Spieler, dass der Schuh dabei ist, in dem man spielen will. Aber die schauen natürlich eigentlich normalerweise, dass zumindest die Essentials drinnen sind, so dass du halt spielen kannst.
Ein kleiner Fehler von mir, auch die Carolina Panthers spielen auf Artificial Turf, also genauso wie die Seattle Seahawks. Das heißt, drei der nächsten fünf Spiele, wenn ich das jetzt irgendwie nicht ganz falsch im Kopf habe, glaube sogar drei der nächsten fünf sind auf Artificial Turf. Und bevor ich mit da weiter um Kopf und Kragen rede, wie oft passiert es, dass Spieler zwei verschiedene Schuhe haben? Das sieht man ja immer wieder bei Kickern, dass sie am Plant Leg einen anderen Schuh tragen als dann am Kicking Leg. Aber würde es zum Beispiel auch Sinn machen oder kommt es tatsächlich auch vor, dass ein Passcatcher oder Skill Position Spieler, der weiß, er hat ganz viele Inbreaker, hat ganz viele Outbreaker vielleicht diese Woche im Gameplan, auch eine Emphasis auf oder versucht einen Unterschied dabei zu führen zwischen Plant Leg und dann halt dem anderen Bein? Gibt es das im Spiel oder bei Non-Kickern auch?
Ja, nein, also wäre mir zumindest noch nicht aufgefallen. Also ich denke mir halt auch, weil das Spiel einfach so dynamisch ist. Und ich meine, ja, es ist alles vorhergesagt quasi, okay, jetzt musst du einen 10-In laufen oder so. Aber wer gibt dir die Garantie, dass du jetzt nicht von dem anderen Fuß breaken musst? Und vor allem, wenn du läufst, stelle ich mir das sehr komisch vor, wenn das dann ein komplett anderer Schuh auf deinem rechten Bein jetzt zum Beispiel ist. Und deshalb glaube ich, wird weniger Sinn machen. Und ich glaube, die Kicker würden auch jetzt nicht zwingend zwei verschiedene Schuhe anziehen, wenn sie nicht kicken müssten. Also die haben ja nur diesen einen anderen Schuh, weil es halt ein Fußballschuh ist, eben mit dieser glatten Oberfläche und all das, leichter Schuh, all das, was ich vorher angesprochen habe. Und ja, deshalb, also wird jetzt nicht wirklich viel Sinn für mich machen, zwei verschiedene Schuhe anzuziehen, einfach weil man nicht zu 100% sagen kann, okay, mein rechter Fuß, mit dem werde ich immer breaken und mit meinem linken, weiß ich nicht, muss ich eigentlich nicht wirklich breaken, weil sobald man den Ball in der Hand hat oder sobald das Play losgeht, kann ja eigentlich alles passieren. Deshalb hätte ich noch nicht gesehen.
Jetzt gab es vor 2,5 Wochen diese kuriose Szene, dass es in Arizona über dem State Farm Stadium angefangen hatte zu hageln und das bei offenem Dach. Und das Dach zu schließen dauert 10 Minuten. Und nachdem aber trotzdem weitergespielt wurde, gab es ja schon Spieler, die das Schuhwerk wechselten oder kurz davor waren, es zu wechseln, ob dieser Situation?
Ja, also vor allem auch in dem Moment, dass sie eben dann die ganzen Equipment Manager auf einmal sehr aktiv geworden und fangen dann natürlich auch an zu reden, hey, willst du drüber nachdenken oder wollen wir das machen und all das. Aber so schnell wurde dann nicht. Also ich glaube, jeder lässt natürlich dann lieber den Schuh an, weil das Spiel läuft ja noch. Außer es wird dann halt wirklich sehr 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 crazy einfach, also wo Leute dann einfach nur noch ausrutschen und all das, wo sie dann sagen würden, okay, vielleicht sollten wir nicht doch tauschen. Aber ja, also die Equipment Manager natürlich, die waren dann auch gleich mit irgendeinem Typen, waren sie so, hey, wie lange regnet es noch oder wie lange hagelt es noch? Weißt du, was ist der Weather Forecast? Aber ja, die Spieler sind da eher immer, ja, die versuchen sich halt nicht so wirklich davon beeinflussen zu lassen und ist natürlich auch ultra stressig. Dann muss man sich schnell hinsetzen und umziehen und all das, vielleicht das Tape nochmal drüber machen. Deshalb, ja, also wenn es nicht unbedingt sein muss, lässt man dann natürlich denselben Schuh an.
Gibt es jemanden, der mit seiner Schuhwerkwahl immer herausragt? Aus welchen Gründen auch immer?
Also ich könnte mir nur vorstellen, eben dann so Style-Punkte so irgendwie in die Richtung, also wo dann irgendwelche Leute Diamanten oder keine Ahnung, irgendwelche Sachen auf den Schuhen drauf haben, irgendwelche Special Cleats. Ich weiß, dass der Kyler jede Woche eigentlich einen neuen Schuh anhat. Aber ich hätte jetzt noch nicht so beobachtet, wer quasi da die meisten Style-Punkte verdient hätte.
Wir schärfen dein Radar. Das wird zukünftig etwas sein, das du auch mit beobachten musst. Aber du kannst ganz praktisch noch eine letzte Frage zu diesem Themenkomplex dann beantworten. Und ja, wir haben an dieser Stelle weit über eine halbe Stunde nur über Turf und Cleats gesprochen. Auch das ist der USP von Winter Day Football O'Clock, wo wir echte NFL-Insights mit Niveau und Tiefgang kreieren. Die abschließende Frage zum Thema der Woche in unserer Episode zu Week 12 hin. Wie lange hält ein Glied?
Ja, also ich meine, das ist natürlich dann wieder, wo sind die Parameter? Also ist der Glied noch gut, solange man die Schnürsenkel noch schnüren kann, obwohl er irgendwelche Risse irgendwo hat und so? Also ich kann mich erinnern, in Österreich habe ich oft mit einem Glied gespielt, wo Tape vorne herumgewickelt worden ist, weil sich die Sohle eigentlich schon gelöst hat, aber man wollte halt einfach irgendwie keinen neuen kaufen. Hier hat sich das natürlich ein bisschen verändert. Also sobald, weiß ich nicht, irgendein Ding ein bisschen locker ist oder irgendwas, holt man sich natürlich einen neuen Glied, weil man natürlich, wäre halt blöd, wenn man dann ausrutscht und die Route verliert oder den Rap verliert, einfach nur, weil der Schuh halt nicht so funktioniert hat, wie es sollte. Deshalb hier ist die Lebensdauer von einem Glied deutlich kürzer. Und eben vor allem im Spiel. Also ich kann mir vorstellen, also ich für mich persönlich, also nach der Preseason habe ich natürlich dann immer einen neuen Schuh, also 3 Wochen quasi. Aber ich kann mir vorstellen, bei den Leuten, die eben in der Regular Season spielen, dass die einfach jede Woche einen neuen Schuh haben oder alle 2 Wochen. Aber es gibt auch Leute, die quasi mit einem Schuh die Season durchspielen, einfach aus dem Grund, weil sie wissen, okay, der fühlt sich so und so an. Ich weiß genau, was mir der Schuh gibt quasi, da gibt es keine Überraschungen. Und ich spiele einfach mit dem fertig, weil es mir egal ist, ob da schon irgendwelche Kratzer oben sind oder ob vielleicht der Schnürsenkel schon ein bisschen loose ist. Ja, aber zum Beispiel bei mir ist es eigentlich meistens so, also mit dem Training-Glied, mit dem ich immer trainiere, der wird eigentlich immer so lange getragen, bis die Equipment-Manager zu mir kommen und sagen, hey, willst du nicht einen neuen Schuh? Deshalb, ja, also ich bin da nicht so. Aber auch bei den Spielen, da ist man natürlich dann ein bisschen pingeliger.
Was passiert mit diesen Cleats, wenn du einen neuen angeboten bekommst? Kannst du den alten dann einfach einbunkern und direkt nach Österreich schicken, im Wissen, dass solltest du deine Karriere vielleicht mal auf europäischem Boden dann fortsetzen oder ausklingen lassen, dass du einen Lifetime-Supply an Cleats hast?
Ja, also witzig, eigentlich nach jeder Saison, also das Thema, man muss ja den Locker immer ausräumen und all das, und da stecke ich natürlich immer alles ein, also ich habe mehr als genug Cleats und auch eigentlich immer, wenn ich daheim bin, dann irgendwer, der halt meine Schuhgröße hat, der kriegt dann meistens ein Cleat von mir. Also ja, also das ist natürlich kein Problem. Normalerweise bei so alten Sachen, da gibt's bei uns so eine Spendenbox, was dann halt an irgendwelche Highschools oder so geht, glaube ich, dass die halt einfach Football-Equipment kriegen, weil es natürlich auch schade wäre, weil viele von diesen Sachen einfach neuwertig sind. Deshalb ja, also, aber ich habe auf jeden Fall genug Cleats, auch in Österreich und auch bei mir hier im Schrank. Das wird dann eh spannend, wie ich das dann oder ob ich das dann alles mal mit nach Hause nehmen, weil mit 15 Cleats oder so machst du dann auch nichts, brauchst du auch nicht dann wirklich.
Naja, peu à peu. Und weißt du was? Wir machen es einfach so, dass wir, wenn du da die Erlaubnis erteilst, versuchen vielleicht mal ein paar an Bernhard Seikowitz Game und Practice Worn Cleats zu verlosen. Vielleicht hilft uns ja Winter Day dabei, den Versand von Arizona in die große weite Welt hinaus zu bezahlen. Wir steuern auf Weihnachten zu. Vielleicht machen wir jemandem ein schönes Weihnachtsgeschenk. Wäre das was?
Ja, voll. Das wäre auf jeden Fall eine bessere Verwendung, als wenn sie verstauben im Kasten.
Vielleicht finden wir auch noch einen guten Zweck, den wir für unterstützenswert halten. Denn es sollen ja natürlich auch noch gemeinnützige Organisationen vielleicht im idealsten aller Fälle davon profitieren. Wir finden uns da sicher was. Hoffen an dieser Stelle, dass ihr da draußen ein klein wenig was über Turf und Cleats lernen durftet und machen den Sprung ins große, weite Rund der NFL. Denn der dritte und letzte Teil einer jeden Episode von Winter Day Football O'Clock lautet
rund um die NFL.
Rund um die NFL. So spannend, so voll mit Themen wie schon lange nicht mehr, weil wir unter anderem darüber sprechen werden, warum Cliff Kingsbury mit seinen Teams und Offenses in einer zweiten Saisonhälfte nahezu immer Probleme hat. Wir sprechen über große Enttäuschungen. Wir sprechen über das, was wir letzte Woche gemeinsam mit Cardinals Longsnapper Aaron Brewer schon ein klein wenig anreißen durften, nämlich wie wir es hoffentlich schaffen, ihn in Richtung Pro Bowl zu entsenden. Aber bevor wir all das tun, möchte ich von dir einfach nur mal wissen, was war denn dein Highlight aus der zurückliegenden Spielwoche 11 der NFL?
Für mich war es natürlich, muss man sagen, dass die Kansas City Chiefs jetzt quasi ihren ersten Loss kassiert haben. Die waren die letzten Wochen, sind sie immer mit so einem blauen Auge davon gekommen. Aber jetzt quasi die erste Niederlage am Record. Das ist natürlich ein Highlight. Aber ich habe auch ein paar so Interviews oder halt Statements quasi gelesen, wo der Mahomes quasi gemeint hat, vielleicht ist das auch gar nicht so schlecht. Und da stimme ich auf jeden Fall zu, weil er hat halt so gemeint, ja, die letzten Wochen haben wir dann irgendwie trotzdem immer geschafft, einfach einen Win mitzunehmen. Und er hat auch gemeint, ja, es fühlt sich nicht so an, als wäre irgendwie so der Schlendrian drinnen bei denen oder so, oder als ob die Leute nicht mehr wirklich wollen oder denken, dass es schwer ist. Aber trotzdem, glaube ich, ist das immer oder kann eine gute Sache sein, eine gute Möglichkeit für die eben wieder so back to ground zero quasi, so okay, das ist trotzdem die NFL, jeder kann uns schlagen und wir müssen wirklich alles geben, dass wir eben jede Woche besser werden. Deshalb, das war auf jeden Fall gut und oder gut, man kann sehen, wie man will, aber das war für mich ein Highlight. Und dann das Spiel Steelers gegen Baltimore war für mich auch ein Highlight auf jeden Fall. Ich war ein bisschen ein Steelers-Fan die letzten Wochen, deshalb auch cool zu sehen, weil ich meine, Baltimore, das wir haben eigentlich fast jede Woche eben gemeint, eines der stärksten, wenn nicht das stärkste Team, und Lamar spielt auch gerade richtig, richtig guten Football und die Steelers einfach, ja, haben quasi ein gutes Spiel gespielt in allen drei Phasen und haben sie zu 16 Punkten gehalten und so, und das ist nicht leicht gegen die Baltimore Ravens und ja, haben quasi so einen Team-Win quasi rausgeboxt und das war auf jeden Fall auch ein Highlight für mich.
Und das Coole an all diesen Entwicklungen ist, dass die AFC nur noch weiter zusammengerückt ist, dass dieses Monsterspiel, das sich abzeichnet am 25.12. zwischen den Kansas City Chiefs und den Pittsburgh Steelers möglicherweise tatsächlich auch dann über das First Round Bye in der AFC entscheidet, je nachdem, wie es auch mit Buffalo weitergeht. Die haben nach der Bye Week ein richtig krasses Programm vor der Brust und die Baltimore Ravens, die wollen logischerweise auch noch mitmischen, wenn es um die Spitze der AFC geht. Das ist alles ein klein wenig näher zusammengerückt und genauso soll es sein dann auf der Zielgeraden der Regular Season. Eine Mannschaft, die auf der Zielgeraden der Regular Season eher weniger für Furore sorgen wird, das sind die Dallas Cowboys. Da gibt es schon erste Auflösungserscheinungen und die betreffen nicht nur das Stadion. Die wollten zum ersten Mal seit längerer Zeit das Dach aufmachen und als das passiert ist, vor Monday Night Football der vergangenen Spielwoche, ist ein großes Metallteil runtergefallen. Nur um zu zeigen, dass es kein Zufall war, ist dann noch irgendwie oben in den Querstreben eines hängen geblieben, also hätte richtig gefährlich ausgehen können. Und auch spielerisch ist das Produkt, das aktuell auf dem Feld ist, alles andere als ein gutes. Und da hat es dieses eine Play gegeben, wo erst der Ballträger fumbelt, dann der Offensive Lineman den Ball recovered, versucht ihn nach vorne zu tragen, auch fumbelt. Und dieser Ball dann zum Fumble Return Touchdown gegen die Cowboys in die Endzone getragen wird. Was sagt dieses Play über die Cowboys-Saison 2024 aus?
ja, ich meine, es ist natürlich schwer, die ganze Saison mit einem Play zu beschreiben, aber wenn man muss, dann natürlich nicht optimal. Ich meine, ich kann mich erinnern, wir hatten auch in der Preseason oder ganz am Anfang von der Saison haben wir natürlich damit gerechnet, dass die Cowboys jetzt vielleicht eine gute Season hinlegen, dass einfach jetzt ein bisschen alles gesettelt ist und einfach das Team so zusammenkommt ein bisschen. Aber ja, läuft nicht so, wie wir das auch ein bisschen erwartet haben. Aber zu dem Play selber, bei uns würde gesagt werden, also das, wenn wir das dann am Montag wieder anschauen oder was auch immer, wird bei uns davon geredet werden, don't make a bad play worse. Und was auch ganz viel die Rede ist unnatural ball carriers, was halt eben die Big Guys meistens sind, weil die halt nie in ihrem Leben einen Ball in der Hand haben. Und der Coaching Point da wäre dann eben sehr gut, du hast den Fumble recovered, geh auf den Boden, weißt du, lass uns lieber noch ein Play spielen, als wie das Play worse machen, als es eigentlich schon ist. Deshalb hätte man verhindern können, aber solche Sachen passieren. Und ich meine, wenn so ein Big Guy den Ball in der Hand hat, dann will er natürlich auch einen First Down rausholen. Aber ja, ist durchwachsene Saison, durchwachsenes Play. Deshalb, ja, vielleicht recht fehling.
Und da merkt man schon, die Chemie bei uns, die kann nicht ganz verkehrt sein. Das wäre nämlich meine Follow-up-Frage gewesen, ob bei euch aktiv gecoacht wird, wenn so ein Big Man den Ball in die Hand nehmen würde, dass er das tunlichst vermeiden sollte, weil eigentlich öfter als nicht schlechte Dinge danach passieren. Das wird offenbar gecoacht und finde das auch sehr schön, das muss man merken, don't make a bad play worse. Das ist bei den Cowboys passiert und die firmieren auch als eine der größten, wenn nicht sogar die größte Enttäuschung der bisherigen NFL-Saison 2024. Ihr habt jetzt einfach mal vier Teams in der Vorbereitung auf diese Episode gegeben, wo ich von dir wissen wollte, welches denn die größte Enttäuschung ist. Und das wahrscheinlich gemessen an all dem, was in der Offseason, in der Preseason, rund um den Draft über diese Mannschaften dann auch an Hype vielleicht auch da war. Größte Enttäuschung aus diesem Quartett: die Cowboys, die Jets, die Jaguars oder die 49ers?
Also die Jaguars, um ehrlich zu sein, glaube ich, hatten wir beide jetzt nicht so große Erwartungen. Ich weiß, ich habe einmal gesagt, ich glaube auch relativ am Anfang von der Saison eben, dass Lawrence jetzt halt irgendwann ein bisschen so in Stride kommen muss. Dass da vielleicht was zu erwarten ist, aber so wirklich erwartet hat man nicht von den Jaguars eigentlich, oder ich zumindest jetzt nicht. Die 49ers, weiß ich nicht, ob ich sie jetzt schon als Enttäuschung abstempeln würde. Die sind immer noch ein richtig gutes Team, aber da ist gerade irgendwie ein bisschen der Hund drin einfach. Mit McCaffrey eigentlich, der mehr oder weniger die erste Halbzeit der Saison verpasst hat, und der ist halt einfach ein Leistungsträger bei denen. Und die ganze Offense von denen läuft eigentlich generell übers Run-Game, und sie hat noch einen guten Ersatz und all das, aber es ist dann doch ein Unterschied, ob ein McCaffrey am Feld steht oder nicht. Deshalb ja, also ich glaube, da werden die nächsten Wochen dann auch ein bisschen zeigen, ob die wirklich eine Enttäuschung sind. As of right now, ja, natürlich. Aber ich glaube nicht die größte Enttäuschung. Und zwischen Cowboys und Jets, für mich persönlich, ich habe mich einfach sehr gefreut auf Aaron Rodgers und weißt du, ein Fresh Start, und auch so wie du gemeint hast, das war sehr viel Hype und sehr viel Media Coverage und all das. Und es hat sich auch so angefühlt, als könnte er das Team so ein bisschen laufen. Er hat alle seine Dudes da quasi rübergeholt, die er haben wollte. Und ja, es läuft halt einfach nicht. Und hat man vielleicht auch ein bisschen mehr erwartet von denen. Und ich meine, das ist ein Future Hall of Famer, und dass da ein bisschen mehr zu warten war, glaube ich schon. Deshalb, ich glaube, für mich sind es die Jets, einfach weil da so viel Hype drum war, und auch ich persönlich habe einfach schon mehr erwartet von denen. Ich meine, natürlich ist es immer schwer, und man kann nicht einfach sagen, okay, wir holen Aaron Rodgers und der wird schon die Franchise da irgendwie umdrehen. Aber ich meine, wenn man drüber nachdenkt, Tom Brady ist zu den Bucks gegangen und da hat das natürlich ganz anders ausgeschaut. Deshalb für mich die Jets einfach die größte Enttäuschung.
Peyton Manning damals zu den Broncos, auch dort hat es anders ausgesehen. Also es gibt tatsächlich, stimmt, viele historische Fälle, und wollte dich da jetzt nicht unterbrechen, aber das ist die größte Enttäuschung, ist es, glaube ich, auch dargelegt. Und es hat dann auch heute die Schlagzeile gegeben, dass der General Manager mit Joe Douglas jetzt auch vor die Tür gesetzt worden ist. Robert Saleh schon vor ein paar Wochen, wird wohl wie so häufig das nächste Housecleaning bei den New York Jets geben und auch diese Saison, wenn nicht noch ein Football-Wunder passiert, eine Postseason ohne die New York Jets in der NFL bringen. Eine Frage, die ich da auch aufgegeben habe, ist eine extrem spannende, nämlich jene, oder das hat mit etwas zu tun, das sich in Philadelphia zuträgt. Saquon Barkley, der Star-Running-Back, der ist bislang 9-mal in der laufenden Saison mit einem Rush an der 1-Yard-Linie gestoppt worden, sprich kurz vor einem Score, und bringt also die Mannschaft immer und immer wieder in sehr, sehr aussichtsreiche Positionen. Das Play jeweils danach, nach diesem Stop an der 1-Yard-Linie, Jalen Hurts Touchdown, Jalen Hurts Touchdown, Lauf von Jalen Hurts und dann ein Touchdown, Jalen Hurts Touchdown, Jalen Hurts Touchdown, Saquon Barkley mit einem Lauf für Raumverlust, Jalen Hurts Pass-Touchdown, Jalen Hurts Lauf, wo er wegfumbelt und Jalen Hurts Touchdown. Wenn sowas passiert und nicht, dass die Cardinals jetzt die Mini-Eagles wären, aber es gibt einen Ballcarrier, der schon als Workhorse bezeichnet werden kann mit James Conner und es gibt einen sehr laufstarken und lauffreudigen Quarterback mit Kyler Murray. Und wenn sich sowas dann vielleicht auch häuft, wer kriegt da den Credit? Ist es Super Running Back, dass du uns in diese Position gebracht hast oder Super Quarterback, dass du derjenige bist, der das Ganze dann auch formvollendet hat? Wie sind da so Dynamiken bei sowas?
Ja, also wie es bei uns jetzt speziell in unserem Team ist, weil ich kann jetzt nicht wirklich sagen, wie es bei den anderen ist, aber bei uns ist es wirklich, da steht das Team und das spürt man auch im ganzen Team und das ist auch, glaube ich, sehr selten in der NFL, weil eben in der NFL viel Ego und viel ich bin der Dude und all das. Aber bei uns kommt mir das gar nicht so vor und bei uns, solange der Ball in der Endzone landet, freuen sich alle und der James kriegt den Credit, weil er da runtergelaufen ist. Zum Beispiel jetzt, vergangene Woche hatten wir dieses Play, erster Drive, Screen Pass auf James, und er läuft bis auf die 1. Hätte eigentlich auch ein Touchdown sein können, aber war nicht. Aber auf jeden Fall 50-Yard-Play oder so. Und wir sind dann, glaube ich, mit dem James Conner, glaube ich, eh auch reingelaufen. Aber davor haben wir eben versucht, 2-3 andere Plays zu spielen. Und dann sind wir endgültig mit dem James Conner reingelaufen. Aber selbst wenn er es nicht gemacht hätte, natürlich ist es schön zu sehen, okay, du hast uns dahin gebracht. Den Touchdown hast du dir verdient, so in die Richtung. Aber ob jetzt ein Trey Benson reinläuft, ein Clayton Tune kommt auch manchmal rein für den Quarterback-Sneak oder ob der Kyler Murray das selber macht, ist bei uns im Team jetzt speziell komplett egal. Also wir freuen uns einfach, wenn der Touchdown dann passiert und ist einfach ein Team-Effort und ja, sehr wenig Ego bei uns eigentlich und jeder versucht einfach seinen besten Football zu spielen und was bei uns auch sehr viel gepreacht wird, ist eben dieses, man sieht das voll oft, wenn die Leute so die Sideline entlang laufen und dann zum Pylon kommen, wo sie dann eben den Ball rausstrecken und reach und versuchen eben das Touchdown noch mitzunehmen, obwohl es nicht unbedingt notwendig wäre, weil es kein vierter Versuch oder letztes Play vom Spiel ist oder was auch immer, wo man bei uns eben sieht, dass eigentlich keiner reacht, weil es einfach so gecoacht wird. Und das ist auch schon ein starkes Indiz einfach, dass die Leute sich unter das Team stellen und nicht sagen, ich will aber jetzt den Touchdown haben, ich will das Play jetzt machen, ich weiß, ich kann das. Weil das hinterfragt ja keiner, es ist ja keiner, oh, brauchst du dir das nicht zu oder was auch immer, sondern wir sind einfach gut gecoacht und wir vertrauen darauf, was der GG uns sagt und da hält sich dann jeder dran und es ist dann auch für uns alle eigentlich egal, wer dann den Touchdown quasi macht. Und ja, ich meine natürlich so, zum Beispiel beim Trey Kreese mit der ist einer der besten, wenn nicht der beste Titan dieser Saison und hat immer noch keinen Passing-Touchdown. Und das ist natürlich etwas, wo man dann am Montag oder unter der Woche drüber redet, so, weißt du, fuck man, was muss ich tun, dass ich diesen Touchdown einfach kriege? So, was natürlich so ein cooles persönliches Achievement wäre, aber am Ende des Tages ist ihm das dann trotzdem egal, wenn wir eben gewinnen oder wenn jemand anderer den Touchdown macht. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall sehr wichtig für die Teamchemie und generell, wie man sich als Team fühlt und ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass das bei den Eagles auch egal ist. Natürlich, wenn der Saquon da runterläuft auf die 1 und dann würden sie jedes Mal einen Pick werfen oder würden einfach nie reinkommen, dann wird er wahrscheinlich auch irgendwann mal sagen, Herrst, gib mir halt den Ball einfach nochmal, ich bin da gerade runtergelaufen, ich schaffe den anderen Jahr auch noch. Aber solange es funktioniert, glaube ich, hat da keiner ein Problem damit.
Und falls ihr bis zu diesem Zeitpunkt über die Mehrwerte von Winter Day Football O'Clock noch nicht ganz so im Bilde wart, ja, wir sprechen eine halbe Stunde über Turf and Cleats und hören jetzt, dass es bei den Cardinals so gecoacht wird, nicht zu reachen und dass es seine guten Gründe hat. Also wenn ihr vielleicht dann auch am Sonntag beim Spiel mit dabei seid, der Arizona Cardinals, einfach mal auch auf sowas genau achten. Das Spiel gibt's im Game Pass, das Spiel gibt's, glaube ich, als zweite Option oder Einzelspiel bei DAZN und sonst noch auf diversen Vertriebswegen, wer es vielleicht auch illegaler haben möchte. Letzter Talking Point oder eigentlich vorletzter Talking Point in unserem Rund um die Welt-Universum beschäftigt sich mit deinem ehemaligen Head Coach Cliff Kingsbury. Der ist am Ende nach seiner Cardinals-Tätigkeit gleich mal auf Mini-Sabbatical nach Thailand geflogen, hat dann ein klein wenig gedauert, bis er den Weg zurück in die NFL gefunden hat. Aber seit dieser Saison ist er Offensive Coordinator der Washington Commanders und die sind furios ins Jahr gestartet und seither ein klein wenig abgekühlt. Unter anderem jetzt auch mit der Niederlage bei Thursday Night Football gegen die Philadelphia Eagles und bin da über einen Account gestolpert, der mal so ein klein wenig chronologisch aufgearbeitet hat, wie Cliff Kingsbury mit seinen Teams in die Saison gestartet ist und die Saison dann aber auch gefinisht hat. Und diese Person hat dann einfach nur Spiele 1 bis 7 eines Jahres und dem Rest des Jahres gegenübergestellt. Und in diesen ersten 7 Spielen oder in diesen ersten 7 Spielen einer Saison, und das geht auch zurück zu seiner Zeit bei Texas Tech, ist er 42, 20 und 1. Und im Rest des Jahres mit einer Sieg-Niederlagen-Bilanz von 16 zu 43 ausgestattet. Das ist diametrale Gegenteil. Und das hieß es schon immer wieder mal, watch out, second half of the season, Cliff Kingsbury ist ein anderer als the first half of the season, Cliff Kingsbury. Hast du irgendeine Erklärung, warum das so ist?
Ja, ich meine, generell würde ich natürlich sagen, dass das viele Gründe haben kann und hat wahrscheinlich auch viele Gründe. Aber wenn das über so viele Jahre eben anscheinend präsent ist, dann lässt das natürlich immer mehr darauf vermuten, dass das vielleicht wirklich was mit ihm zu tun hat. Ich kann natürlich nicht genau sagen, einfach weil es so viele Gründe haben kann, woran das jetzt liegt. Die einzige Vermutung, die ich hätte, ist einfach die Art, wie er seine Offense, wie die funktioniert halt einfach. Also nicht der Fakt, wo viele Leute eben sagen, oh, der spielt eine College-Offense oder was auch immer, weil im Endeffekt läuft der genau dieselben Schemes wie wir und all das. Was ich mehr meine, ist dieses No-Huddle-Offense. Und was das eben mit sich bringt, ist, dass man nicht die Möglichkeit hat, so viele verschiedene Plays im Gameplan zu haben. Weil natürlich, wenn man eine No-Huddle-Offense spielt, dann hat man ganz viele One-Worder und einfach versucht halt die Sprache auch knapp zu halten, einfach, dass man halt schnell spielen kann als Offense. Und seine Philosophie ist eben, ja, wir haben vielleicht nicht für jede Situation den richtigen Call, aber weil wir schnell spielen, ist das so schwer für die Defense zu adjusten, dass auch vielleicht der nicht perfekte Call trotzdem funktioniert, einfach weil wir so schnell spielen und weil die Defense nicht richtig adjusten kann und was auch immer. Und daraus hin, glaube ich, kann ich mir vorstellen, dass das eben das Problem ist, weil die NFL einfach so gut im Scouten ist und so gut im Gameplanen ist und Adjustments machen über die Saison, dass die Defenses natürlich immer besser eingestellt werden, umso länger die Saison dauert auf jegliche Offenses. Dass wenn du halt eben nur einen bestimmten Gameplan immer hast, dass die Defense sagt, okay, bei 3rd and 10 macht er das sehr gerne. Und bei 3rd and 7 macht er das sehr gerne. Und wenn sie eben das wegnehmen und er aber keine Antwort hat, weil sie eben nicht so mit der Sprache ausführlich sind, quasi, wo sie sagen, wo sie dann ein Play quasi einfach ein bisschen umstellen können und es schaut dann komplett anders aus für die Defense, obwohl es dasselbe Play ist, wie wir das zum Beispiel machen könnten. Und dass eben dass also diese Game-Adjustments dann vielleicht schwerer sind in seiner Offense. Das ist der einzige Grund eigentlich, den ich mir vorstellen könnte, dass es halt ein bisschen leichter ist, als Defense sich auf ihn drauf einzustellen, sobald man eben mal das in die Defense drehen kann, eben dieses schnelle Kommunizieren, schnelle Aufstellen. Solange man das hinbekommt als Defense gegen ihn, glaube ich, ist es dann, wird's leichter. Also wenn man das natürlich nicht hinbekommt und schlecht vorbereitet einfach ist, dann läuft er wahrscheinlich über dich drüber und ja, einfach weil er halt auch so eine schnelle Offense spielt, wenn der mal 2 Scores vorne ist, dann ist es sehr schwer, gegen ihn zurückzukommen, einfach weil die so explosiv sind. Dann scorest du, machst einen 8-Minuten-Drive, 8 Minuten weg von der Uhr und dann scoret der in 2 Minuten wieder. Und das ist, als wir gegen sie gespielt haben, ist das passiert, da waren wir hinten, und haben es einfach nicht geschafft, weil unsere Offense halt ein bisschen eine langsamere ist und Time-Controlling und all das. Und ja, das kann er mit seiner Offense. Er kann das Spiel nicht so gut kontrollieren, weil sie halt einfach schnell spielen und einfach nicht wirklich zu Hause sind in der Welt, wo man sagt, okay, wir führen oder wir wollen das Spiel ein bisschen an uns reißen und deshalb machen wir mal einen 8-Minuten-Drive, sondern ist alles sehr schnell und ja, das könnte ich mir vorstellen, dass eben die Defenses, wenn die sich besser auf ihn einstellen, dass er weniger Antworten hat als andere. Aber es könnten natürlich auch sehr viele andere Gründe sein, wo es nicht wirklich an ihm liegen muss.
Wir haben vor der Aufzeichnung schon ein klein wenig drüber gesprochen, dass das natürlich auch mit Verletzungen zusammenhängt, dass du zu Saisonbeginn oder in der ersten Saisonhälfte oft ganz anderes Personal zur Verfügung hast, dass dann in der zweiten Saisonhälfte, es sind viele Faktoren, aber das von dir eben genannte, vielleicht zu wenig Antworten oder auch Counterpunches parat haben, finde ich schon extrem spannend. Auch etwas, das wir die nächsten Wochen noch genauer verfolgen werden. Genauso wie unser kleines Projekt, dass wir Aaron Brewer gerne helfen würden, in die Nähe einer Pro Bowl-Nominierung zu kommen. Zur Erinnerung für all diejenigen, die vielleicht erst heute dazugekommen sind oder sich erst das hier angehört haben und letzte Woche ausgelassen haben, wir haben dort mit Cardinals Longsnapper Aaron Brewer sprechen dürfen. 13 Jahre in der Liga, extrem konstanter Longsnapper, der vor allem mit Matt Prater schon extrem viel gesehen, gemacht hat, sehr, sehr gut harmoniert, aber eben nicht nur ihn als Pro Bowl Kicker braucht, um zu realisieren, sondern eben auch dieses Jahr für Blake Gillikin, den Cardinals Panther, longsnapped. Der ist vor 2 Wochen zum Special Teams Player of the Week in der NFC gewählt worden. Aaron Brewer snappt auch oder long snappt auch für den Matt Prater Ersatz namens Chad Ryland. Der ist wiederum im Oktober in der NFC zum Special Teams Player of the Month nominiert worden, beziehungsweise damit ausgezeichnet worden. Und da merkt man schon, wie viel Exzellenz offenbar im Long Snapping von Aaron Brewer steckt. Und da haben wir auch die Schwarmintelligenz versucht anzuzapfen von den Menschen da draußen. Es sind, glaube ich, über 20 Vorschläge gekommen. Und wir haben darum gebeten, einen Hashtag zu kreieren, der uns hilft, das Ganze dann auf etwas runterzubrechen und viele Leute zusammenzuführen, um Aaron Brewer in Richtung Pro Bowl zu schicken. Und die Hashtags, die den Cut geschafft haben, aus denen musst du jetzt auswählen, die lauten Something's Brewing, Brew to the Pro Bowl Crew, dann gab's ein Vorschlag mit ganz vielen Bier-Emojis, Brews for Pro Bowl. Dann gab es ein relativ schlichtes Aaron Brewer Pro Bowl. Und zu guter Letzt noch ein kleines Wortspiel mit Aaron Bro Bowl. Was verwenden wir, sobald das Voting offen ist?
Also ich fand das mit den Something's Brewing fand ich gut. Und das mit den, wo du gemeint hast, ganz viele Bier-Emojis. Was war das nochmal?
Brews for Pro Bowl.
Ja, ich glaube, das sind meine Top 2. Ich glaube, Something's Brewing ist glaube ich, mein Favorit. Weil Brews to the Pro Bowl ist vielleicht so, weiß ich nicht, das verwechselt man dann vielleicht tatsächlich mit einem Bier oder so und nicht mit dem Aaron Brewer. Also vielleicht Something's Brewing ist vielleicht ganz cool.
Wir nehmen einfach beide. Sobald das Voting offen ist, werden wir aus allen Kanonenrohren feuern, wenn man es so bezeichnen will. Bis dahin ist es aber noch ein klein wenig und bis dahin wird auch Woche 12 zu absolvieren sein. Und zur Abwechslung habe ich da mal einen Pick mitgebracht, den ich dann zum Ende feilbieten werde. Aber wenn du auf diese Woche 12 blickst, die uns bevorsteht, auf wen oder was freust du dich am meisten?
Ich finde das Spiel Bears und Vikings eigentlich sehr interessant. Die Bears hatten jetzt eine knappe Niederlage. In der Woche davor haben sie zwar ein bisschen auf die Schnauze bekommen, auf gut Deutsch. Aber das könnte ich mir vorstellen, dass das ein gutes Spiel wird. Wer mehr von den Steelers will, Die spielen gegen die Browns. Könnte auch ein gutes Spiel sein. Deinen Pick kenne ich schon, den nenne ich jetzt nicht. Natürlich Seahawks Cardinals. Green Bay Packers gegen 49ers kann, glaube ich, auch sehr gut sein. Die 49ers, die müssen jetzt einfach ein bisschen ins Laufen kommen. Und vielleicht kriegen sie das hin gegen die Packers, aber das ist natürlich auch ein schwerer Gegner. Und mein letzter Pick, glaube ich, was vielleicht das beste Spiel ist, Chargers gegen Ravens. Die Ravens brauchen natürlich so einen Bounce-Back-Win. Die Chargers spielen gerade sehr guten Football und sind auch so ein bisschen im Rollen. Deshalb, das kann auf jeden Fall ein super Matchup sein.
Sehr, sehr geiles Monday Night Football-Spiel und auch die anderen Spiele aus den genannten Gründen von dir sehenswert. Ich glaube, es lohnt sich einmal mehr, entweder in der Zone Abo zu haben oder bei RTL reinzusehen oder sich den Game Pass zu gönnen oder alle drei Varianten und sich eine kleine, aber feine oder eine große und spektakuläre American Football Konferenz zu machen, egal wo und wie ihr schaut, Hauptsache, dass ihr schaut. Und das bringt mich zu meinem Pick und der hat mit der Partie Kansas City Chiefs gegen die Carolina Panthers zu tun. Ich persönlich freue mich wahnsinnig auf das Debüt von Jonathan Brooks. Das macht mir immer noch ein klein wenig irre, dass er ein Jonathan und kein Jonathan ist, weil diese Schreibweise nicht gewohnt bin, aber der gute Jonathan Brooks hat am College in Texas und ich habe mir diese Highlight-Tapes unlängst klein wenig zu Gemüte geführt, unfassbare Läufe gezeigt und das Run-Blocking der Panthers, das ist nicht ganz so schlecht, wie es vielleicht auch der Record der Carolina-Franchise vermuten lassen würde. Kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass der im ersten Spiel, nachdem er sich im College noch das Kreuzband gerissen hatte und man ihn extra lange hat rehabilitieren lassen, damit er auch wirklich fit in die Profikarriere startet, der ist so ganz nebenbei trotzdem in der zweiten Runde gedraftet worden. Kann man sehr gut vorstellen, dass das ein Run-Heavy Gameplan wird. Natürlich wird man versuchen, Mahomes und die Offense und die Chiefs so lange wie möglich an der Seitenlinie zu behalten. Und wenn der einschlägt und wenn der nur ansatzweise so läuft, wie das im College der Fall war, dann könnte das extrem spektakulär werden. Calle hier nicht die Upset, das wäre dann doch ein klein wenig zu vermessen, aber Jonathan Brooks bei den Carolina Panthers, freut euch drauf.
Das wäre auf jeden Fall, also ich habe mir kurz geredet und das wäre auf jeden Fall ein sehr, sehr geiles Upset, falls das passiert. Weil die Panthers halt einfach eine sehr durchwachsene Saison haben und wenn die jetzt, also das sehe ich dann schon die ganzen News Header und so, wo sie sagen, oh, die Chiefs verlieren jetzt gegen die Panthers auch noch, ist irgendwas falsch und so. Also das wäre auf jeden Fall sehr geil.
Und weißt du, warum ich solche Absätze und nie call oder solche Hot Takes in die Welt rausblase? Das machen nämlich schon mehr als genug Menschen, die formulieren so lang absurde Hot Takes, bis einer dann tatsächlich eintritt und irgendwas dann picken bleibt. Das haben wir hier nicht nötig. Hier an dieser Stelle gab es gerade 80 Minuten American Football Talk auf allerhöchstem Niveau. Das liegt vor allem an dir, Bernhard. Ich möchte mich einmal mehr bedanken, dass du so lange, so ausführlich Zeit genommen hast, um über American Football zu plaudern. Wir hören uns heute in einer Woche wieder.
Freue mich schon drauf. Vielen Dank. Football. He's at the 30. He's at the 20. He's got the first time. 2 seconds on the clock. Football.